Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Die eigene Mitte finden. Damit hat Thüringen ein Problem, weil es keine Mitte mehr gibt, zumindest politisch nicht. Und damit Tag und willkommen zu diesem Update-Podcast am Montag. Montag nach der Landtagswahl in Thüringen. Ganz links und ganz rechts haben gewonnen die Linke und die AfD.
Ich habe tierisch Bock, als Jugendkandidatin Politik zu machen. Ich glaube, dass wir im Parlament alle vernunftbegabte Menschen sind. Davon nehme ich jetzt mal die AfD aus. Und ich glaube, dass wir eine Lösung finden. Und ich glaube, dass wir Entscheidungen treffen können.
Katja Maurer von der Linkspartei zieht in den Landtag ein, könnte sich auch eine Minderheitsregierung vorstellen. Wir werden mit ihr und mit der CDU über das Wer mit wem und wie in Thüringen sprechen. Das ist das traditionelle Haka-Einstimmungsritual der neuseeländischen Rugby-Mannschaft, gerade zu sehen bei der Rugby-WM. Es stammt aus der Maori-Kultur.
Genau, also es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, den Gegner einzuschüchtern, sondern es geht vielmehr darum, ein Team herzustellen, sich mit den Vorfahren zu verbinden, mit dem, was hinter uns lag, mit dem, was vor uns liegt. Es gibt sogar Forschungen über Haka und da kann man feststellen, dass die Herzrhythmen aller Teilnehmer sich synchronisieren, ebenso die Atemrhythmen.
Rebecca Burke hat als einzige Deutsche einen Doktortitel in Maori-Kultur und von ihr lassen wir uns heute erklären, wann genau der richtige Zeitpunkt für das Haka ist. Und was bedeutet es eigentlich, wenn der Anführer des sogenannten Islamischen Staats al-Baghdad tot ist? Wie mächtig ist dann noch diese Terrororganisation? Auch das ist heute Thema. Der Podcast zum Update hier. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Tja, er soll tot sein. Da ist sich der aktuelle amerikanische Präsident sehr, sehr sicher.
Abu Bakr al-Baghdadi. Ist dead.
Der Anführer des sogenannten Islamischen Staats soll sich nach einer Verfolgung der US-Spezialeinheiten selbst in die Luft gesprengt haben.
And after the mission was accomplished, we took highly sensitive material and information.
Nachdem unsere Mission erledigt war, haben wir Material eingesammelt, was viel mit dem IS zu tun hat, den Wurzeln und Zukunftsplänen. Informationen, die wir dringend wollen.
Things that we very much want.
Viele Amerikaner feiern das jetzt als Erfolg, vor allem eben Donald Trump. Obwohl Trump noch in den letzten Monaten immer gesagt hat, der Islamische Staat sei zu 100% ja eigentlich besiegt. Das stimmt so nicht, sagt zumindest ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Der IS befinde sich gerade eher in einer Übergangsphase. Sprechen wir drüber. Grüß dich, Michael.
Ja, guten Abend.
Diese Übergangsphase, wie würdest du die beschreiben?
Nun, es ist ja in der Tat so, dass der IS sich ein Territorium unterworfen hatte, das zwischenzeitlich die Größe von Großbritannien hatte. Und richtig ist, dass der IS dahingehend militärisch besiegt ist, dass man ihm dieses Territorium wieder abgenommen hat. Und er befindet sich insofern in einer Findungsphase, in einer Phase der Neuorientierung, weil dieses Modell islamistische Terrororganisation mit eigenem, in Anführungszeichen, Staat eben so nicht mehr existiert. Das hat die ganze Organisationsstruktur des IS zerstört und er ist eben jetzt dabei, sich neu zu formieren. Teil des Problems für den IS ist, dass sehr, sehr viele IS-Kämpfer in Gefangenschaft sind, andere vagabundieren mehr oder weniger ziellos durch die Gegend in der Region Syrien, Irak. Und darin besteht eben halt diese Phase der Neuorientierung, dass man jetzt sehen muss, was wird eigentlich aus der Organisation.
Welche Bedeutung hat der Tod von al-Baghdadi?
Schon eine erhebliche. Er ist bis zum Schluss der Führer des sogenannten Islamischen Staats gewesen, auch wenn er sicherlich begrenzten Einfluss oder zumindest eine begrenzte Reichweite nur noch gehabt hat. Er hat vor einiger Zeit noch eine Audiobotschaft verbreitet, sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass er nochmal zeigen wollte, dass er noch am Leben ist. Aber er war eigentlich von elektronischer, digitaler Kommunikation weitgehend abgeschnitten. Das war zu riskant, weil dann natürlich auch die Gefahr bestand, dass die Amerikaner ihn so würden lokalisieren können. Also die Reichweite deutlich verringert, aber er ist nach wie vor natürlich die Identifikationsfigur des Islamischen Staats gewesen.
Also du sagst, der IS ist noch lange nicht besiegt. Wie läuft das da weiter? Wird die Führung innerhalb des sogenannten Islamischen Staats denn jetzt einfach weitergegeben?
Ja, das wird man sehen müssen, wer sich da rausschält. Es gab jetzt in dem Sinne keinen Kronprinzen, auf den das jetzt automatisch zulaufen würde. Das schwächt die Organisation natürlich auch, dass es jetzt quasi um die Frage geht, wer ist der neue Führer. Aber eins ist auch klar, der neue Führer, wer immer das auch sein wird, wird nicht diese Autorität, nicht diese Strahlkraft von al-Baghdadi haben, weil Baghdadi eben der selbsternannte Kalif mit dem Territorium gewesen ist. Der neue Führer kann auf all das eben nicht verweisen.
Der US-Präsident Donald Trump, er stellt sich hin, relativ eindeutig und feiert diesen Tod jetzt nun als seinen Sieg. Was hältst du von diesem Umgang?
Ja, ich halte da nicht viel von. Die ganze Wortwahl wird sicherlich auch den einen oder anderen Islamisten dazu bringen, sich zu fragen, ob das nicht nach Rache verlangt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es Trump natürlich gerade sehr gut auch ins Konzept passt, diese Tötung von Baghdadi, weil er dabei ist, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen. Er hat ja den IS für besiegt erklärt. Jetzt ist der Führer auch noch getötet. Also er wird jetzt versuchen, einen Haken hinter das Problem zu machen, aber davon kann natürlich keine Rede sein, dass der Islamist Terrorismus besiegt ist. Die IS-Anhänger existieren weiter. Die Organisation wird sich in irgendeiner Weise neu formieren. Also es wäre ein absoluter Irrglaube anzunehmen, dass wir das Problem jetzt beseitigt hätten.
Das amerikanische Militär hat den bisherigen Anführer des sogenannten Islamischen Staats al-Baghdadi wohl dazu gebracht, sich selbst zu töten, so zumindest die Eigenauskunft. Das bedeutet aber nicht, dass der IS damit am Ende ist, so schätzt es Terrorismusexperte Michael Götschenberg für uns ein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schließen es nicht aus. Dieser Satz ist manchmal schon das höchste der Gefühle, wenn Politikerinnen und Politiker das nach einer Wahl über mögliche Bündnispartner sagen. Ist fast so wie das politische Ich will mit dir gehen. Wir schließen es nicht aus. Soweit sind wir aber noch lange nicht, nach der Landtagswahl in Thüringen gestern. Einer der Verlierer der Wahl, aber CDU-Spitzenkandidat Mike Moring, hat heute im ARD/ZDF-Morgenmagazin gesagt, eine Koalition CDU mit der Linkspartei schließen wir nicht aus.
Wir sind bereit für so eine Verantwortung, müssen zunächst ausloten, was heißt das für Thüringen? Was heißt das, was wir vor der Wahl zugesagt haben, kann man nach der Wahl umsetzen? Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht.
Dann sprechen wir doch mal mit beiden Parteien, ob das was geben könnte in Thüringen mit CDU und mit der Linken. Unsere Gesprächspartnerin sind
Katja Maurer, 28, zieht für die Linke in den Landtag ein. Sie wünscht sich eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen. Franka Bauerfeind, 21, ist Mitglied der Jungen Union Thüringen. Sie findet, ein Bündnis aus Linken und CDU ist keine Option.
Also beides mal Nein zu einer Koalition zwischen CDU und Linkspartei. Katja, Ihre Partei hat mit 31% die Wahl gestern gewonnen. Warum nicht mit der CDU regieren?
Naja, ich glaube, dass wenn man sich jetzt mal alleine diesen Wahlkampf anschaut und nicht die 5 Jahre vorher, ist im Wahlkampf total deutlich geworden, dass sich die CDU ja sehr darum bemüht hat, sich von uns zu distanzieren. Also der Wahlkampf beruhte ja zu einem großen Teil darauf zu sagen, wenn wir in die Regierung kommen, also die CDU, dann machen wir erstmal alles wieder rückgängig und vor allen Dingen anders. Und insofern ist es natürlich total überraschend, dass der Herr Moring jetzt doch zu sich kommt und sagt, im Namen der Demokratie ist er jetzt irgendwie bereit, darüber zu reden. Aber es ist natürlich eine emotionale Lage, die erstmal sagt, komisch, können wir uns jetzt gerade nicht vorstellen, sind wir überrascht.
Also zu viel Distanz und kein Vertrauensverhältnis für die Linke, höre ich da bei Katja raus. Franka, nur 21% hat die CDU bekommen. Müssen Sie nicht sagen, jawohl, wir koalieren mit der Linken, um überhaupt noch was sagen zu können in Thüringen?
Also der CDU darf es, denke ich, auch nicht und mir persönlich um Regierung um jeden Preis gehen. Das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Dann müssen Themen abgesteckt werden. Für mich persönlich und auch für mich persönlich als CDU-Mitglied, ich lehne eine Koalition mit der Linken ab. Mhm. Einfach, weil ich denke, dass wir zu unterschiedlich an Problemlösungsansätze rangehen.
Gibt es denn inhaltlich, Franka, haben Sie denn inhaltlich was ausgemacht, wo man sich vielleicht mit der Linken doch arrangieren könnte?
Es wird in einigen wenigen Punkten bestimmt Überschneidungen geben, einfach wo es beiden Parteien auch um Thüringen geht, wo es klar um Infrastrukturprojekte beispielsweise geht. Ich glaube aber, dass die inhaltlichen Distanzen trotzdem zu groß sind.
Jetzt könnte man aber auch sagen, wenn es um die Demokratie und vielleicht um ein höheres Ziel in Thüringen geht, dann sollte man sich zusammenraufen und das verhindern, was vermeintlich für weniger Demokratie steht?
Also es gibt einen klaren Bundesparteitagsbeschluss von der CDU. Wir lehnen eine Koalition mit den Linken und mit der AfD ab, weil für uns beide Parteien sind, mit denen wir nicht regieren wollen. Ich bin gespannt, wie Mike Moring und die CDU das in Thüringen da den Spagat schaffen will.
Wir können ja mal auf einen anderen Sachverhalt schauen, denn unter den unter 25-Jährigen haben die meisten AfD gewählt. Laut einer Analyse von Infratest DIMAP sind es 23%. Wie wollen Sie denn eigentlich diese Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen, Katja?
Es schockiert mich natürlich total, dass so viele junge Menschen die AfD wählen. Und da sieht man ja auch diesen Kulturkampf. Ich glaube, dass man das hinkriegt. Und das haben wir ja in Thüringen bereits begonnen und da auch schon Fakten geschaffen, indem man halt quasi sagt, wir schaffen irgendwie Vertrauen in die Politik, indem wir sowas wie ein Azubi-Ticket entwickeln und den jungen Leuten sagen, hey, wir tun etwas für euch. Und ich glaube, der andere Ansatz, und da bin ich in meiner Partei gerne zu Hause, ist der, dass man auch sagt, man gibt auch jungen Menschen die Möglichkeit, ins Parlament zu gehen und quasi eine Art Ansprechpartnerin für die Leute draußen zu sein. Und ich bin ja einer dieser Jugendkandidatinnen. Und ich glaube, dass das einer dieser Mittel sein kann.
Decken sich diese Pläne der Linken denn mit denen der CDU, Franka?
Was man ja ganz oft hört, gerade in Thüringen, ist, dass sich die Menschen abgehängt fühlen. Klar ist es auch immer eher ein Gefühl, aber es ist auch von der Infrastruktur her. Thüringen ist ein wahnsinnig ländlich geprägtes Land. Da fehlt einfach was in der Infrastruktur. Das fängt an mit getakteter Infrastruktur, also dass man wirklich von A nach B auch kommt, vom Land in die Stadt rein. Das ist nicht passiert und deswegen gibt es auch, also nicht nur eine gefühlte Abgehängtheit, sondern auch eine tatsächliche Abgehängtheit, wo in den letzten 5 Jahren nichts gemacht wurde.
Also wir halten fest, Franka von der CDU, es wird nicht mit der Linken, mit Katja wohl gehen. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was Sie sich wünschen würden, Franka, jetzt in Thüringen, was kommen soll?
Also ganz konkret tatsächlich, das hat auch die Katja angesprochen, Azubi-Ticket ist wahnsinnig wichtig. Da würde ich sagen, sind wir auch inhaltlich auf der gleichen Wellenlänge.
Also doch.
Ja, genau. Aber grundsätzlich gibt letztendlich nur eine Lösung und das ist R2G2. Ich denke, es ist eine sehr unsichere Lage und wir müssen abwarten.
Das letzte Wort gehört natürlich der Gewinnerin bzw. Katja Maurer von den Linken, die Partei, die GS gestern gewonnen hat. Was braucht Thüringen Ihrer Meinung nach und wie will Ihre Partei dort regieren?
Naja, ich glaube, zum Ersten müssen wir mal aufhören mit dem Wahlkampf. Also es ist ja gerade in der Rhetorik von der Frau Bauernfeind, es ist natürlich schön und gut, dass die CDU das Azubi-Ticket auch haben will. Wir wissen aber, in dem einzigen Kreis, in Greiz, hat das eine CDU-Landrätin nicht umgesetzt. Und ich glaube, dass wir also weg müssen von diesem Wahlkampf und hin müssen endlich mal zu ehrlichen Tatsachen und so auch unsere Gespräche führen müssen. Und ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen angenervt, wenn wir jetzt quasi anfangen, mit Blasen um uns zu werfen. Ich glaube, dass das auch in Verhandlungen uns nicht weiterbringt. Ich habe tierisch Bock, als Jugendkandidatin Politik zu machen. Wir haben uns vorbereitet unter Rot-Rot-Grün und an diesem Modell halte ich auch fest. Wir haben jetzt leider nicht die Mehrheit. Aber ich glaube, dass wir im Parlament alle vernunftbegabte Menschen sind. Davon nehme ich jetzt mal die AfD aus. Und ich glaube, dass wir eine Lösung finden. Und ich glaube, dass wir Entscheidungen treffen können. Davon bin ich überzeugt.
Minderheitsregierung?
Ja, also das wäre mein präferiertes Modell. Das ist natürlich etwas, was man mit den Parteimitgliedern besprechen muss, worüber man diskutieren muss. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir in den letzten 5 Jahren nicht eine einzige Entscheidung allein mit unserer rot-rot-grünen Mehrheit getroffen haben. Es gab schon auch immer die Bereitschaft, zum Beispiel auch von der CDU mal unsere Anträge mit durchzusetzen. Und deswegen so eine schwarz-weiße Malerei ist es ja gar nicht. Also es ist durchaus möglich, dass man irgendwie bei jedem Punkt nochmal sich zusammensetzt und auch mehr mit der Opposition und sagt, Leute, das ist doch unser Ziel für Thüringen, wie kriegen wir das jetzt irgendwie gemeinsam hin?
Das ist das Wesen einer Minderheitsregierung. Katja Maurer von der Linken und Franka Bauernfeind von der CDU. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Danke sehr. Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Fußball. Fußball kann die schönste Nebensache der Welt sein, kann aber auch ein völlig kaputter Sport sein, wenn das passiert, was am Wochenende wieder passiert ist. Ein Spieler der unterklassigen Liga des Vereins FSV Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg, bekommt nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte gezeigt und dann passierte das, was wir gerade gehört haben. Er holt aus und streckt den Schiedsrichter mit einem brutalen Faustschlag zu Boden. Der Schiedsrichter muss mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht werden. Das ist eine Szene, die gibt es leider sehr, sehr oft. Am Wochenende sind 1500 Spiele im Berliner Kreis ausgefallen, weil die Schiedsrichter des Berliner Fußballverbands gesagt haben, nee, wir streiken jetzt, die Gewalt auf den Plätzen, die nimmt immer mehr zu. Dabei geht es doch um ein Sportspiel, das im besten Fall auch noch fair verläuft. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner mit einem Versuch herauszufinden, warum das immer wieder im Fußball passiert.
Emre steht jedes Wochenende als Schiedsrichter auf dem Platz. In den allermeisten Situationen geht alles gut, aber an einem Sonntag, da passiert's.
Da wurde ich halt angegangen, wollte eben die rote Karte zucken. Da wurde ich an der rechten Arm halt festgehalten, sodass ich meine rote Karte nicht zeigen kann. Dabei wurde ich halt auch weggeschubst. Ich war in dem Moment auch überfordert mit den ganzen Eltern. Ich wollte einfach nur in die Kabine, in die Sicherheit.
Aber das klappt nicht. Eine Gruppe versperrt ihm den Weg. Erst als ein Freund die Polizei ruft und die mit 15 Beamten anrücken, beruhigt sich die Situation langsam wieder. Leider ist das kein Einzelfall. In Mülheim flogen Steine gegen das Auto eines Schiedsrichters. In Münster wurde jetzt einer seiner Kollegen bewusstlos geschlagen. Und im Saarland haben die Schiedsrichter bereits im September gestreikt, weil sie die Schnauze voll hatten. Und diesem Beispiel haben sich jetzt die Berliner Schiedsrichter angeschlossen.
Das ist halt, wie bei uns der Feldverweis das letzte Mittel ist, ist in dem Fall der Streik das letzte Mittel. Wir machen das nicht, weil wir Lust darauf haben, sondern weil wir das Gefühl haben, wir bekommen das nicht mehr unter Kontrolle. Und jetzt war es bei uns halt so weit, dass wir gesagt haben, stopp.
Sagt Johann Schwarz, einer der streikenden Schiris. In Berlin hat der Fußballverband 109 Vorfälle von Gewalt auf dem Platz gezählt. Allein in der laufenden Saison. Und 53 der Angriffe gingen gegen den Unparteiischen. Und die traurige Wahrheit ist, sowas gibt es nicht im Handball und nicht im Basketball, sowas gibt es nur im Fußball.
Wir haben gerade über einen Schiedsrichter gesprochen, der im Rugby unterwegs ist. Und man könnte ja annehmen, dass gerade Rugby noch extremer ist, vielleicht auch allein aufgrund der Sportart. Aber auch da halten sich die Spielerinnen und Spieler zurück und halten sich an die Regeln. Es ist ehrlich gesagt, uns ist es unerklärlich, warum es gerade den Fußball trifft.
Ulf Gebken, Professor für Sportsoziologie an der Uni Duisburg-Essen, hat dagegen eine Idee.
Ja, weil sie, ich sag mal so, dass die sozial benachteiligten Schichten und Milieus, die erreicht der Fußball, die erreichen die anderen Sportarten nicht. Der Fußball und zum Teil auch der Kampfsport sind die beiden Sportarten, die diese Menschen erreichen. Und dann ist es klar, dass es auch diese sozialen Konflikte gibt. Und ich sag mal, der reichste Bauer aus dem Dorf und so weiter, den gibt es immer überall mal, dass der negativ auffällt, aber nicht durchgängig und nicht in dieser großen Breite wie die Bevölkerungsgruppe, die ich eben beschrieben habe.
In Essen gibt es ein ganz ähnliches Gewaltproblem auf den Fußballplätzen wie in Berlin. Ulf Gebken berät dort verschiedene Migrantenvereine, wie sie die Situation verbessern könnten. Und er hat festgestellt, dass die Aggressionen ganz häufig gar nicht von den Spielern ausgehen, sondern von den Zuschauern. Deswegen wünscht er sich, dass die Schiris nicht nur die Spieler, sondern auch Leute aus dem Publikum vom Platz verweisen können.
So, das wäre eine revolutionäre Haltung, dass man gegen die Zuschauer interveniert, die diese Gewaltpotenziale in das Spiel hineintragen. Wenn ein 18-jähriger, junger, zugewanderter Mensch spielt und er wird von außen immer angeheizt, nun stell dich und der blöde Schiedsrichter und so weiter, irgendwann rastet er aus und macht diese Fehler. Aber der macht die nicht von sich aus, sondern weil von außen ihn jemand dazu geleitet hat. Das ist ein wesentliches Ergebnis unserer Essener Studie gewesen.
Und gerade nach einem harten Spiel fehlt heute das klärende Gespräch. Sei es mit einer Schiedsperson oder mit dem gegnerischen Verein. Und das meinen beide, Ulf Gebken und der Schiedsrichter Johann Schwarz.
Es ist wirklich so, weil wenn man Menschen ins Auge guckt, mit ihnen redet drüber und sagt, wenn ihr diese Regel jetzt bricht, dann ist es vorbei, dann könnt ihr nicht mehr weiter mitspielen. Das hat Wirkung. Wenn sie irgendwie so einen Bescheid kriegen oder wo nur eine Geldstrafe ansteht, ja, das hat auch Wirkung. Aber so dieses Face-to-Face-Kommunikation, die hat sich in Essen gerade bewährt.
Durchaus hilft drehend. Wahrscheinlich nicht immer, aber früher war das so, dass man sich noch hingesetzt hat und Bierchen getrunken hat und über Sachen diskutiert hat und dann war es auch gut. Aber jetzt kommt man mit Aggression und man fährt auch wieder mit den Aggressionen, ohne die Chance gehabt zu haben, solche Sachen auch auszudiskutieren.
Emre, der Schiedsrichter vom Anfang, der wollte nach dem Angriff seinen Schiri-Job an den Nagel hängen. Dann hat er sich aber doch dafür entschieden, beim Fußball zu bleiben und darüber zu reden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einen Kreis machen, alle Arm in Arm oder vielleicht eine Hand in die Mitte und die anderen Hand drauf. Das gibt es im Sport als Einstimmungsritual. Bei Mannschaftssportarten sieht man das zum Beispiel Fußball oder beim Handball oder bei Basketball. Das hier ist sowas Ähnliches und wird traditionell vom Team der All Blacks, neuseeländische Rugby-Mannschaft, gemacht. Verbietet sich eigentlich drüber zu reden, aber müssen wir an der Stelle. Der traditionelle Tanz der Maori dauert noch ein bisschen länger. Das Hakka. Auch bei der Rugby-Weltmeisterschaft am Samstag gesehen. Viertelfinale gegen England hat nichts gebracht. Neuseeland hat 7:19 deutlich verloren. Lag's am Hakka? Rebecca Burke muss es wissen. Sie ist die einzige Deutsche, die einen Doktortitel in Maori-Kultur hat. Sie ist Rugby-Fan und ich wollte von ihr wissen, welche Bedeutung das Hakka für den Sport hat und wie man Hakka eigentlich übersetzen kann.
Also Hakka selber kann man nicht übersetzen. Hakka ist Hakka. Also diese Übersetzung als Kriegstanz finde ich gruselig, weil es ist kein Tanz. Es ist eine Herausforderung. Also ich sage immer, dass es ein uraltes Ritual ist. Das ist so meine Übersetzung eigentlich. Es gab Zeiten, da wurde das Hakka praktiziert, aber nicht vom Herzen her. Es war halt nur so eine Institution, es wurde gemacht. Und dann gab es auch eine Diskussion innerhalb des Teams, ob man das Hakka überhaupt weitermachen sollte, weil nicht viel Sinn darin gesehen wurde. Und dann ist das Team so in sich gegangen und hat ja nochmal geguckt, was die Wurzeln des Hackers eigentlich sind und hat für sich festgestellt, sie möchten das weitermachen. Und seit dem Punkt eigentlich kann man sagen, hat das Hacker schon eine essentielle Wirkung auf das Team, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, sie spielen schlechter, wenn sie keinen Hacker machen. Aber Hacker hat schon sehr viel Kraft und bringt Menschen zusammen in einer Stresssituation.
Mhm. Wo kommt es denn ursprünglich her? Wenn du sagst, es gibt ganz verschiedene Hackers, wie viel gibt es da und was ist der Ursprung?
Ursprünglich kommt das Hakka natürlich aus der recht kriegerischen Vergangenheit der Maori. Es ist eine Tribal Society und dort gab es natürlich sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen. Und dort wurde Hakka rituell benutzt, um sich auf den Kampf quasi vorzubereiten. Mhm. Heute ist Hakka eher respektvoll. Also wenn jemand mal ein Hakka gemacht wird, dann zeugt das von sehr großem Respekt. Man sieht es ja auch immer wieder bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, bei großen Staatsempfängen. Überall ist Hakka eigentlich heute integriert.
Ich habe jetzt gesehen, in diesem Spiel gegen England, da stand die Mannschaft der Engländer nicht wie sonst relativ eng beieinander, sondern die haben sich wie so ein V dagegen aufgestellt. Das war ja auch schon eine Kommentierung, oder?
Ja, definitiv. Kommt selten vor, kommt aber vor. Also ich persönlich habe mich darüber sehr gefreut, weil ich immer so gedacht habe, vor ein paar Wochen hatten wir noch die große Diskussion, Neuseeland hat nur gewonnen wegen dem Hakka und das Hakka gehörte abgeschafft. Und ich habe halt immer gedacht, naja, es steht ja jedem frei, auch darauf zu reagieren in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und die Engländer haben das jetzt halt mal gemacht und ich fand das eigentlich gar nicht schlecht.
Das war doch noch würdevoll, in so einem V dazustehen?
Also ich würde schon sagen, ja. Also es bleibt ja jedem Team selbst überlassen, wie sie darauf reagieren. Also es gibt auch Spiele, wo zum Beispiel mit einer Art Gegenhacker geantwortet wird oder anderen kulturellen Elementen. Und wenn dieses Team für sich entschieden hat, das ist das, was sie tun wollen, dann ist das legitim. Also es gibt da eigentlich in der Kultur selber gar nicht so starke Regeln.
Ja, ich meine, das ist ja im Endeffekt auch schon so ein bisschen einschüchternd. Du musst ja wahrscheinlich irgendwas dagegen machen. Wenn ein Team so loslegt mit einem Ritual und man guckt einfach nur, dann hat das Team, das so ein Ritual gemacht hat, ja einen Vorsprung. Oder ist zumindest ein bisschen mehr eingestellt darauf, auf das, was kommt.
Ja, kommt drauf an, ne? Manche Teams stellen sich ganz eng zusammen, fassen sich an den Schultern an, andere Teams fassen sich an den Händen an. Also wenn man die Kamera, wenn ihr auf die Gesichter der gegnerischen Mannschaft fährt, sieht man sehr deutlich, wie die darauf reagieren. Manche gucken auch gar nicht hin. Und jetzt in dem Fall, beim England-Spiel war es halt ja einfach so, dass 6 Spieler sich durch diese V-Formation über diese Linie begeben haben. Mhm. Diese Linie wurde von der Rugby Union festgelegt als die quasi Grenzlinie, die keiner überschreiten soll. Und die haben das halt gemacht. Hätten jetzt diese 6 Spieler auch dahinter der Linie gestanden, hätte da keiner groß was gesagt.
Ne? Also Hacker ist einfach Hacker. Und wenn es von Herzen kommt, dann kann es auch was bewegen und was bringen, sagt uns Rebecca Burke, Expertin für Maori-Kultur. Das Hacker wurde zum Beispiel auch nach dem Terrorangriff in Christchurch gemacht, um den Opfern zu gedenken. Also es ist gleichzeitig auch ein sehr würdevolles Ritual.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern. Da war Sonntag. Da gab es ein Treffen in Rottweil von Menschen mit Rottweilern. Das klingt ein bisschen lustig. Den Hundebesitzerinnen und Besitzern war es aber sehr ernst. Sie haben dagegen demonstriert, dass Rottweiler in mehreren Bundesländern zu den gefährlichen Hunden zählen. Dabei hat das mit der Rasse nichts zu tun, ob ein Hund jetzt gefährlich ist oder nicht. Und sie sagen, diese Rassenlisten, die es eben gibt in den Landeshundegesetzen, die sollten abgeschafft werden. Und wir haben gedacht, das ist auf jeden Fall ein Thema von Verena Keitz aus unserem Update-Team. Hundebesitzerin und Besitzerin auch des Redaktionshundes von Mona, die war heute relativ ruhig. Ich werte das jetzt mal nicht als Kommentierung dieser Rottweil-Debatte. Aber klären wir von Anfang an, gibt es einen Interessenkonflikt bei dir bei diesem Thema? Denn Mona, wenn man sie sich genauer anschaut, großer Hund, schwarzes Fell, beige Punkte so an den Augen und die Schnauze. Ich würde auch sagen, typische Rottweiler-Züchtung. Könnte aber doch schon so durchgehen, oder?
Also wenn ich jetzt mal auf die letzten 3 Generationen gucke, unseres Hundes, der ein Mischlingshund ist, da hat definitiv kein Rottweiler mitgespielt. Es gibt tatsächlich aber sehr viele Hunderassen mit dieser Zeichnung. Ich höre diese Frage wirklich oft, ob da irgendwie ein Rottweiler mitgemischt hat. Kam auch schon mal von 2 Herren vom Ordnungsamt, die mich mit Mona im Park getroffen haben.
Warum hat die das interessiert?
Weil Rottweiler im Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen zu den Hunden anderer Rassen zählen, so heißt es da. Sie stehen also auf der sogenannten Rassenliste, die in vielen Hundeverordnungen zu finden ist. Also alle Bundesländer haben ja Gesetze zum Halten von Hunden, in denen drin steht, welche Hunde als gefährlich angesehen werden und deren Haltung verboten ist oder mit Auflagen belegt ist. Und Auslöser war der Fall von dem 6-jährigen Volkan in Hamburg, der im Jahr 2000 von 2 Pitbull, Staffordshire, Terrier-Mischlingen wirklich, man muss es so sagen, fürchterlich zerfleischt und getötet worden ist, auf einer Wiese neben seiner Schule.
Das heißt, Rottweiler sind genauso gefährlich wie ein Pitbull?
Also, wir gucken jetzt erstmal nur auf die Verordnung und lassen die Bewertung noch außen vor. In den Verordnungen wird meistens unterschieden zwischen den gefährlichen Hunden. Da stehen dann eben Pitbull, American Staffordshire und Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier drin, die ja im Allgemeinen auch als Kampfhunde bekannt sind. Und dann gibt es noch zusätzliche Listen und in diesen zusätzlichen Listen, da sind dann eben andere Hunderassen drin, wie zum Beispiel der Rottweiler, aber die haben dann auch die gleichen Auflagen wie die als gefährlichen Hunde geltenden. Der Halter braucht eine Erlaubnis zum Beispiel der Behörde, wenn er überhaupt einen halten möchte. Die musst du dann auch immer dabei haben, ne, wenn du mit dem Hund spazieren gehst. Außerdem gibt es Maulkorbzwang und Leinenpflicht für diese Hunderassen. Allerdings kann der Hund meistens durch einen Wesenstest davon befreit werden. Das heißt, ein Sachverständiger überprüft, ob dieser Hund irgendwie übersteigertes, aggressives Verhalten in irgendwelchen Situationen zeigt, das dann zu einer Gefahr werden könnte.
Diese Listen, wie entstehen die und wer legt fest, welcher Hund auf so eine Liste kommt?
Also ich habe mich ja schon länger mal mit dem Thema beschäftigt, aber heute nochmal so richtig intensiv und habe auch nochmal gemerkt, also das Ganze mit diesen ganzen Hundeverordnungen in den Bundesländern, das ist damals wohl ziemlich überstürzt passiert nach diesem schlimmen Vorfall mit Volkan in Hamburg. Ziel der Hundegesetze war und ist ja die Gefahrenabwehr für die Bevölkerung, die durch das Halten von Hunden entstehen kann. Und in dem Zusammenhang wurden damals eben bestimmte Rassen als potenziell gefährlich eingestuft. Die Bundesländer, die dann diese Hundeverordnung erlassen haben, die berufen sich da auf ein Eckpunktepapier der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2004, das sagt, die Vermutung, ob ein Hund gefährlich ist oder nicht, die könne durchaus mit seiner Rassezugehörigkeit irgendwie getroffen werden. Und wenn man da so hinguckt, dann geht es natürlich in diesen Fällen auch immer um die Größe des Hundes, um seine Beißkraft. In der Hinsicht liegen Rottweiler und auch die sogenannten Kampfhunderassen natürlich wirklich vorn. Und da wurden dann eben mehrere Hunderassen genannt. Und an dieser Liste haben sich damals viele Bundesländer orientiert und sie in ihre Gesetze geschrieben, aber eben jedes Bundesland dann auch wieder ein bisschen anders und deswegen gibt es auch schon sehr lange sehr viel Kritik daran.
Welche Kritik gibt es da? Warum?
Also weil es einfach umstritten ist, dass die Gefährlichkeit eines Hundes von seiner Rassezugehörigkeit bestimmt wird. Die Hundeverhaltensforscherin Dorit Feddersen-Pettersen von der Universität Kiel zum Beispiel, die selbst Gutachterin war in dem Fall von Volkan, die sagt, man könne gefährliches Verhalten nicht an der Rasse festmachen und kritisierte damals damals auch schon diese Listen. Also sie sagt, Hunde werden vor allem durch schlechte Sozialisierung und Haltung gefährlich. Und diese Meinung vertreten wirklich viele Hundeforscher. Und das hat in einigen Ländern tatsächlich dazu geführt, dass da keine Rassen in den Hundeverordnungen mehr drinstehen, nämlich in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und auch in Thüringen.
Könnte man es nicht einfach abkürzen und auf die Statistik schauen? Welche Unfälle passieren mit den Hunden, die häufigsten Beißvorfälle, und dann daraus die Schlüsse ziehen?
Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, aber das ist ganz schwierig, weil es keine, weil diese Vorfälle nicht einheitlich erfasst werden und du dann auch nicht unbedingt was über die Umstände weißt. Also es gab jetzt einen Beißvorfall, aber du weißt überhaupt nicht, was da genau passiert ist und welche Rasse wirklich daran beteiligt war. Es gibt immer mal wieder so Meldungen, die kann man auch lesen, dass zum Beispiel Schäferhunde am häufigsten beißen. Und von diesen Meldungen gibt es eine ganze Reihe. Aber wie gesagt, diese Statistiken sind nicht unbedingt sehr aussagekräftig. Und deshalb ist es auch insgesamt so schwierig zu bewerten, wie viel diese Verordnungen überhaupt gebracht haben. Weil es gibt ja weiterhin auch Vorfälle mit Kampfhunden, wenn vielleicht auch ein bisschen weniger. Mhm. Und auch mit Rottweilern, aber eben auch mit anderen Hunden. Ja,
also sind Rottweiler gefährlicher als andere Hunde? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Immerhin, gestern haben viele Besitzer von Rottweilern in Rottweil demonstriert gegen Listen, auf denen diese Hunde geführt werden, weil sie angeblich besonders aggressiv sind und zubeißen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.